Brüdern, seliges Wissen, Jesus ist mein. Halleluja, der gehört mir. Mir auch, nicht nur euch. So, mein Thema heute ist, du wirst im Himmel erwartet. Auf dich warten Milliarden von Engeln, der Herr Jesus, der Heilige Geist und Gott Vater. Wir werden im Himmel erwartet. Also diese Botschaft möchte ich als Botschaft der Hoffnung weitergeben. So viele Menschen sagen, ich habe keinen Menschen. Und es ist schade, dass du das nicht begreifst. Die vielen Heiligen, die vorausgegangen sind, die Märtyrer, die erwarten uns. Das ist eine große Schar, die kann niemand zählen. Johannes sieht diese Schar, die mit Palmen winken, Kronen auf ihren Häuptern haben, weiße Kleider haben und vor dem Herrn Jesus stehen. Und meine Bibel sagt, der Herr wird kommen mit vielen tausend Engeln, so um die Seinen der Erlösten abzuholen. So, am Freitag wird das Thema sein, hab eine Vision, lauf nicht blind durch die Gegend, hab Hoffnung für dein Leben, vertrau, dass dein Leben gut wird, dass alles recht wird. Mit Gottes Hilfe, nicht mit menschlicher Hilfe, vertrau nicht Menschen. Wer auf Menschen baut, wird enttäuscht. Menschen sind ja wie Sand, die kommen und gehen oder wie das Wasser. Hab eine Vision für dein persönliches Leben. Das, was Gott in dein Leben hineinpflanzt. Und eine Vision muss man sich von Gott schenken lassen. Samstag wird das Thema sein, gib dich nicht auf, kämpfe weiter. Aktiviere alle deine Krieger, die du hast, die du findest. Zieh alle Register, gib dich nicht auf. Weißt du, da ist eine Martin Luther Predigt, ist mir ganz groß. Martin Luther hat einmal gesagt, bete, als wenn alles Arbeit nicht nütze und arbeite, als alles Beten nicht nütze und so weiter. Einfach alle Register ziehen und so sein, das Beten nützt nichts, ich arbeite, ich kämpfe, ich setze ein und dann ich bete und das andere, das überlasse ich dann anderen. Wie gesagt, es ist dieser Kampf, gib dich nicht auf. Und am Sonntag, wie erlebt man göttliche Wunder? Die göttlichen Wunder fallen nicht vom Himmel. Die muss man etwas tun, einen Preis bezahlen. Das kostet etwas. Also die göttlichen Wunder sind nicht selbstverständlich. Der Herr muss mich heilen. Er ist verpflichtet, mich zu heilen. Steht nirgendwo. Nein, wir müssen glauben und so weiter. Was muss ich tun, um göttliche Wunder erleben? Ich muss Gott gehorchen. Darf nicht in Aberglauben irgendwie verfallen und zwei Herren dienen. Konzentriert auf Gott. Unter Israel war kein Kranker und kein Gebrechlicher. Warum? Weil sie unter dem Segen Gottes waren, sie waren unter der Wolke Gottes, sie waren unter der Herrlichkeit Gottes und Gott war mit ihnen. Und solange Gott mit ihnen war, war überhaupt nichts, passierte nichts und sie hatten keine Sorgen, keinen Kummer gehabt. Und dann nächsten Mittwoch, so Gott will, und wir leben, wir werden über die Speise sprechen, die Nahrung für die Seele, für deine Seele, was deine Seele braucht, was deine Seele verlangt. Du wirst im Himmel erwartet. Halleluja, freu dich. Da steht schon der Posaunenchor, der rote Teppich ist ausgerollt. Und Gott wartet schon auf seine Kinder, die aus der Schule heimkommen, die zum Abendmahl heimkommen, die ja von der Arbeit heimkommen, aus dem Kampf, verstehst du, die kommen verwundet, vielleicht bluten noch, die kommen heim, von dieser Erde, die Erlösten. Wenn der Herr die Seinen rufe, durch die Gnade meines Heilands werde ich dort sein. Jesus hat vorausgesagt und geweissagt, er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich werde wiederkommen und dann euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Der Herr Jesus erwartet uns. Und er hat uns ein Haus gebaut. Für jeden von uns. Du wirst eine Eigentumswohnung bekommen. Oder ein Chalet oder Penthouse. Oder, ja. Weißt du, das ist unterschiedlich. Wie nachdem. Die Schwaben, die sind zufrieden mit nur einer Hütte. Und das, was du erwartest, das wirst du bekommen. Erwarte Großes vom Herrn. Das ist ein Palast. Er ist vorausgegangen, uns eine Stätte zu bereiten. Und der Heilige Geist arbeitet hier an uns. Der bereitet uns für diese himmlische Wohnung, damit wir dann, wie dort ankommen, wissen, wie wir dort zurechtkommen müssen. Dort wird alles automatisch sein. Weißt du, wir haben jetzt hier schon so viel Technik. Und diese Technik ist noch nicht einmal ausgereift, was wir haben. Also mit dem Computer, da gehst du aus dem Haus, nimmst dein Smartphone und du wirst nicht einmal ein Smartphone brauchen dort. Dort wird alles so automatisch passieren, so unwillkürlich. Du musst nur einen Wunsch dir äußern und ausdenken und das wird schon da sein. Noch bevor sie bitten, wird es passieren. Eine herrliche Stätte und der Heilige Geist bereitet uns für diese Stätte. Nicht nur, dass wir im Schlaraffenland nachher leben. Nein, wie wir uns dort benehmen sollen und können. Wie wird das alles so funktionieren? Der Heilige Geist führt uns in die Geheimnisse des Himmels ein, dass wir dort zurechtkommen. Diese Sprache Gottes kennen. Und dort ist alles anders als hier. Aber wir lernen schon in kleinen Stücken, hier uns mit Gott umzugehen. Der Heilige Geist weiht dich in alle Geheimnisse ein, in der Sprache des Himmels. Wie spricht man im Himmel? Nicht Deutsch und nicht Englisch und nicht Hebräisch und nicht Lateinisch und nicht Griechisch. Dort spricht man auch nicht la 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 la, verstehst du, dass man lallt. Dort spricht man in einer ganz anderen Sprache, in einer heiligen Sprache, in einer wunderbaren Sprache. Die Sprachen, was wir hier haben, sind alle verwirrt. Alle chaotisch, alle durcheinander. Da versteht einer den anderen gar nicht richtig. Auch wenn er, selbst wenn du Deutsch sprichst, verstehst du, viele reden so aneinander sich vorbei. Die verstehen sich nicht. Warum? Weil die Sprachen verwirrt sind. Du wirst vom Heiligen Geist dort eingeführt in das Benehmen des Himmels. Weißt du, dort wirst du kein Fremdling mehr sein, kein Ausländer, kein Flüchtling. Unwissende werden im Himmel nicht, Unwissende wird es im Himmel nicht geben. Du wirst hier eingeführt werden. So wie jetzt, wenn die Flüchtlinge kommen, die werden zuerst eingeführt, wie man zum Bankautomaten geht, wie man Geld abhebt, wie man Fahrkarte bezahlt, verstehst du? Und es, viele denken, das ist so selbstverständlich, aber nein, das ist total anders. Wenn du in ein neues Land kommst, ist alles anders. Viele werden nicht zurechtkommen, wenn die im Himmel ankommen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Und das ist also die Scheckkarte des Himmels, Demut. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Der Heilige Geist ist der Lehrer der Gerechtigkeit, der führt uns in alle Geheimnisse ein. Es ist die Salbung, der wird euch alles lehren, hat Jesus gesagt. Der Heilige Geist war noch nicht da, als er noch hier auf dieser Erde war, aber da ist es gut, dass ich weggehe. Der wird euch an allem erinnern. Der Heilige Geist bereitet uns vor, schult und trainiert uns auf die himmlische Zeit, auf die himmlische Wohnung, auf das himmlische Leben. Der Heilige Geist trainiert jeden Einzelnen, und zwar ganz individuell, weil wir auch ganz individuelle Plätze besetzen werden. Der Heilige Geist will, dass dein und mein und unser Unterbewusstsein bewusst gemacht wird. Das wird alles nach außen gekehrt, was innen drin ist. Eigentlich der Mensch versteht und kennt und kann nur etwa 10% von seinem Wesen und seiner Art, und 90% und noch mehr ist alles verschüttet, ist alles unbrauchbar. Weißt du, du weißt, es liegt dir auf der Zunge, möchtest sagen, aber das kannst nicht sagen. Warum? Das gewisse Etwas fehlt, und das ist, was der Heilige Geist zustande bringt, so wie beim Johannes auf der Insel Patmos. Durch die Offenbarung hat er bekommen, diese ganzen Geheimnisse, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und es wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Der Heilige Geist schult dich in diese das Geheimnis des Unterbewusstseins, so dass du das Unterbewusstsein, was in dir drin steckt, das weißt du alles, das ist alles drin. Gott hat es verborgen, aber das kannst du nicht outen. So, der Heilige Geist macht das Unbekannte bekannt. Der Heilige Geist, er wird euch all das erinnern. Ihr könnt es jetzt nicht vertragen, sagt Jesus. Ihr begreift es nicht, aber er wird euch an allem erinnern, und er ruft und bringt wieder in die Erinnerung. Aha, so ist es. Du wirst plötzlich alles wissen, nichts mehr fragen. Dir wird alles bewusst sein. Dein ganzes Unterbewusstsein wird das sein, was heute dein Bewusstsein ist. Aber wir haben nur das Bewusstsein, nur einen ganz kleinen Teil, die Spitze des Eisberges. Und alles andere ist unter dem Wasser. Und so weiter. Wir haben bereits alles in uns. Niemand soll denken, ich werde da eine neue Schöpfung sein, ich werde was anderes sein. Nein, der Heilige Geist wird all diese Dinge erinnern. Erinnern, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, vor der Schöpfung der Welt. Weißt du, bisher hast du zu all diesen Dingen keinen Zugang. Weil die Sünde, der Teufel und was sonst auch noch dich blockiert. Und ich habe einfach nachgedacht und festgestellt, wir gebrauchen nur etwa ein Zehntel von dem, was Gott uns gegeben hat. Ein Zehntel. Und das ist sogar viel hochgerechnet. Ich glaube manchmal vielleicht nur noch 2%, das die meisten gebrauchen. Denn 98% sind irgendwo verschüttet im Leben des Menschen. Unsere Fähigkeiten, wir können viel mehr. Wir können zwitschern wie eine Nachtigall. Wir können so viele Dinge schaffen, was wir nicht schaffen. Unsere Möglichkeiten sind verschüttet, in uns steckt unheimlich viel mehr als das, was du an den Tag legst, als was du bist. Und wir sehen, guck mal, die Leute vor 2000 Jahren und die Leute von heute, das ist himmelhoher Unterschied. Erzähl doch einem aus der Zeit von Napoleon, wir werden einmal fliegen. Der wird sagen, ihr seid verrückt, Vögel fliegen, aber Menschen fliegen nicht. Aber du siehst, was der Mensch alles entwickelt hat. Durch seine Gaben, durch seine Talente, die in ihm drinstecken. Der Mensch spürt es, der Mensch weiß es, wir können zum Mond fliegen. Jahrtausende lang hätten die Leute schon zum Mond fliegen können, aber dieses Wissen war verschüttet. War verschüttet, durch den Sündenfall war es blockiert, alles. Gott hat es nicht zugelassen, und erst in der Bibel heißt es, erst in den letzten Tagen werden die Menschen kommen und ein großes Wissen, schreibt der Prophet Daniel, großes Wissen bekommen. Und wir sind mittendrin, unser Wissen explodiert. Aber das ist noch nicht alles. Selbst wenn unser Kopf platzen würde, wir würden nie das rausholen, was in uns drinsteckt. Diese Größe, denn wir haben etwas Göttliches in uns. Da liegt so vieles brach. Das Land wird nicht eingenommen. Wir sind von diesem Unterbewusstsein abgeschnitten. Und unser Leben wird vom Unterbewusstsein bestimmt, wenn du ganz ehrlich bist. Nicht vom Bewusstsein. Weißt du überlegst dich nicht, linker Fuß, rechter Fuß und einatmen. Du machst das alles unbewusst. Und wir werden noch ganz andere Dinge anstellen mit unserem Unterbewusstsein. Ich lade dich ein, freu dich darauf und lebe mit Gott. Und wenn du mit Gott lebst, wirst du außer dem Leibe sein. Du wirst immer mehr entdecken, die Freiheit des Geistes, was der Mensch alles kann und wozu er fähig ist. Du bist durch die Verbindung mit dem Heiligen Geist, mit dem Ewigen, mit dem Himmlischen verbunden. Weißt du, da kannst du nur einen Gedanken, musst nur einen Gedanken sagen, Herr, Jesus, und schon bist du an himmlische Örter versetzt und schon reichst hinein bis zum Thron Gottes. Du kannst mit Gott reden, im Geist, durch den Heiligen Geist. Ein normaler Bürger, der nur was vor Augen ist, sieht, der wird denken, der ist verrückt. Der macht Selbstgespräche, der versteht das alles nicht. Aber du hast den Heiligen Geist schon bei deiner Bekehrung ein Stück weit vom Heiligen Geist bekommen. Das ist der Same. Und jetzt geht das Stück auf und du lernst mehr und mehr beten, mehr und mehr mit Gott zu reden. Der Heilige Geist bringt dich in Verbindung mit dem Glauben. Was ist Glaube? Göttliches Denken. Der Glaube, weißt du, die Frau stellt sich in der Bibel vor, wenn ich könnte den Saum seines Kleides berühren, mit geschlossenen Augen, weißt du, sie streckt sich aus und berührt Jesus und wird geheilt. Biblischer Glaube ist eine ganz andere Form des Denkens. Da ist die Vorstellung wird realisiert. Ich stelle mir vor, ich berühre Jesus und ich werde gesund. Und das ist, wie der Herr wirkt. Das machen wir, wenn wir Medikamente einnehmen. Du nimmst Medikamente ein, hast auch schon diesen Glauben. Ich nehme jetzt dieses Medikament, dieses Antibiotika oder weiß ich sonst noch, was es ist. Da steht es, wir nehmen das ein und das wird wirken, das wird helfen, das wird funktionieren. Auch hier ist ein Stück Glaube da. Mein Unterbewusstsein wird aktiviert. Die blutflüssige Frau sagte, wenn ich nur könnte ihn berühren, ich werde geheilt. Der Heilige Geist aktiviert schon in uns die Kraft der Vorstellung. Jetzt schon, da kann ich mir vorstellen, oh, der Berg, im Namen Gottes wird dieser Berg verschwinden. Und du musst nicht sehen, ob der Berg verschwindet, der Herr wird das tun. Aber diesen Glauben zu haben, diese Kraft der Vorstellung. Nur nebenbei, in der Bibel heißt es da vom Pfingsten, von der Ausgießung des Heiligen Geistes, Jünglinge und Alte, die sollen Gesichter sehen, Visionen haben, Träume haben. Weißt, und die werden sehen, das ist alles wahr, das wird wahr. Du siehst, wie Scharen dann kommen, du siehst, wie Menschen geheilt werden, du siehst, wie die Wirklichkeit Wirklichkeit wird. Das sind geistliche Vorgänge. Und der Heilige Geist macht das Unsichtbare sichtbar. Das ist, was in drin steckt. Weißt du, wenn du dich Gott hingibst, du wirst gewaltige Dinge erleben und dann die Frucht des Heiligen Geistes. Erzähl doch so kleinem Samen, Apfelkern, erzähl und sag, du Apfelkern, du, aus dir wird mal ein ganz toller Apfel. Leute werden in dir einbeißen und die werden sich freuen. Aber weißt du, da geht sehr viel Zeit. In der Bibel heißt es, im ewigen Leben, sie werden 12-mal im Jahr ernten. Jeden Monat wird eine Erntezeit sein. Die Bäume, die am Strom des Lebens stehen. Der Heilige Geist verwirklicht die Tugenden, die in uns drinstecken. Wir wissen, was gut ist, wir wissen, was richtig ist, aber das meiste ist ungelebt und ungetan und ungesagt. Der Heilige Geist bringt das Unaussprechliche zur Sprache. Das ist die Sache des Heiligen Geistes und die Jünger Jesu, sie sprachen an Pfingsten ganz neue, unaussprechliche Worte, wie der Geist gab ihnen zu sprechen. Die haben natürlich gesagt, die sind alles betrunken. Und weißt du, was bei Betrunkenen passiert? Da dehnt sich sein Gehirn und er blappert Sachen und die Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Verstehst du, wir wundern uns. Plötzlich erzählt er Dinge, also woher weiß das? Er plaudert aus, was in seinem Inneren ist, was er denkt, was er fühlt, was er vermutet. Und genau das ist, was der Heilige Geist erweitert, unseren Horizont. Der Heilige Geist lehrt uns, zeigt uns, was drüben gebraucht wird. Der Heilige Geist bringt uns die Klarheit des Himmels. Plötzlich erkennen wir, das ist ganz nebensächlich, das ist unwichtig, das braucht ihr gar nicht. Der Heilige Geist zeigt die Durchsicht, dass wir durchschauen. Und der Heilige Geist gibt uns den Überblick. Und in der Bibel werden die Ältesten in der Gemeinde als Presbyter, also die überschauen, die Sache überschauen, bezeichnet. Und eigentlich sollte nicht irgendein Ältester nur ein paar Leute, ein paar fromme Älteste sein, sondern jeder Gläubige sollte ein Presbyter sein, der die Übersicht hat über sein Leben, Übersicht über die Situation, Übersicht über was kommt und was da ist und was nicht da ist und was können wir machen. Wie heißt es einmal in der Bibel? In seinem Licht sehen wir das Licht. In seinem Licht sehen wir das Licht des Jenseits, das was drüben ist. Der Heilige Geist gibt uns das Licht Gottes und das Licht Gottes ist total anders. Es durchleuchtet wie ein Röntgenstrahl alles und noch viel mehr wie ein Radar umfasst alles, die Ferne sieht in der Ferne. In seinem Licht haben wir eine ganz andere Sichtweise, einen ganz anderen Blickwinkel der Dinge. Wir sehen die Dinge total anders. Da haben wir eine andere Meinung, eine andere Position. Und wir werden dafür trainiert, hier vom Heiligen Geist, durch die Schwierigkeiten, durch die Probleme, durch Krankheit, durch Nöte. Was glaubst du, wie wir trainiert werden? Wir werden schon ganz schön hergenommen und gestresst für die Dinge da oben. Manche Leute sagen, ja, warum das alles? Weißt du, wir sind im Training, in der Schule. Es tut weh manchmal. Weißt du, da musst du büffeln. Da musst du lernen. Du musst lernen, dich zu beherrschen, Selbstkontrolle. Und was du einmal gelernt hast, das weiß der Heilige Geist, das weiß der liebe Gott und das weißt du auch. Was du einmal gelernt hast, das kannst du. Wenn du einmal Glauben gelernt hast, kannst du glauben. Wenn du einmal Radfahren gelernt hast, kannst du Radfahren. Wenn du einmal Schwimmen gelernt hast, kannst du schwimmen. So und ja, deshalb ist es so wichtig, lernen, lernen, lernen und nochmals lernen. Und zwar vom Heiligen Geist, nicht nur büffeln und nicht nur menschliche Weisheit, sondern göttliche Weisheit. Wenn du einmal weißt, wie man gesund wird, dann wirst du dich nicht mehr groß anstrengen müssen. Du weißt, es funktioniert so. Tief einatmen und ausatmen, den Herrn annehmen, den Herrn loben, den Herrn preisen, mit dem Herrn verbunden sein. Das ist so einfach. So einfach. Für die meisten Leute ist das sogar das Atmen kompliziert. Und viele, die können nicht einmal richtig gehen. Die gehen, die rennen, aber die gehen nicht richtig. Denn wenn sie richtig gehen würden, würde ihr Kreuz in Ordnung sein. Und sie hätten vielleicht weniger Bandscheibenvorfälle und all diese Dinge. Die laufen nicht richtig. Weißt du, die schlagen und stampfen wie die Elefanten. Nur in aller Liebe. Verstehst du? Du musst sogar die Leute heutzutage richtig gehen lehren. Wie sollen sie richtig gehen? Und das Gleiche gilt auch für das Geistliche. Das Geistliche, im geistlichen Leben musst du auch gelehrt werden, im Geist zu wandeln. Da gehst du auf Zehenspitzen. Ja? Mit Zehenspitzen ansetzen und dann hinten absetzen. Und dann musst du nicht die Hacken abtreten. Die meisten treten die Hacken ab. Und der Schuss hat was zu tun. So, der Heilige Geist lehrt uns, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wie benimmt man sich da? Ich denke nur an die Geschichte von Martha und Maria. Was sagt Jesus zu Martha? Weißt du, sie regt sich auf für die Maria, aber Jesus sagt, sie hat das gute Teil erwählt. Sie sitzt zu den Füßen Jesu, hört Jesus zu, was Jesus ihr offenbart. Das nimmt sie mit nach Hause nachher und verarbeitet. Die ewigen Wahrheiten, die sie hört, die werden sie ewig begleiten. Das, was du hörst, was du erlebst, was du erfährst vom Herrn direkt, persönlich, nicht von Menschen, was der Herr dir offenbart. So viele Menschen gehen nur nach dem, was sie lesen, was sie hören, was andere gesagt haben. Nein, der Herr und der Heilige Geist muss einem individuell die Dinge offenbaren. Und deshalb saß die Maria zu den Füßen Jesu. Sie erfährt durch Jesus, nicht von der Martha. Die Martha würde ihr sagen, du arbeite mal schön in der Küche, dort wirst du gebraucht. Oder dort wirst du gebraucht. Also die kommandieren und machen Vorschriften. Aber du musst auf den Herrn hören, was er euch sagt, das tut. Auch nicht, was die Maria, die Mutter Jesu sagt. Verstehst du, was er sagt? Und das wird ihr nicht genommen werden, denn das ist das Gute, was ihr erwählt habt. Das ist das gute Teil. Unser Erdenleben ist eine Vorbereitungsstufe für die Ewigkeit. Wir sind hier, um für den Himmel zu lernen. In allem, was wir tun, in allem, was passiert, in allem, was uns widerfährt, wir sind hier für den Himmel, an diesem Existierplatz. Hier machen wir Trockenübungen. Hier werden wir das zu dem gemacht, was wir einmal sein werden. Weißt du, es geht nicht um Heilung, Befreiung oder große Aktionen und Aktivitäten. Es geht, dass deine Persönlichkeit, deine Seele etwas wird. Unsere Werke werden uns folgen in der Ewigkeit, heißt es in der Bibel. Und wir sollen hier auf dieser Erde Schätze sammeln für den Himmel. Nicht nur für das materielle Leben, sondern wir brauchen mehr, um zu überleben, als nur Materielles. Das Materielle, das Sichtbare. Jesus lehrt in Lukas 16, Vers 9, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Komische Sache. Das heißt, also, kauft ihr dein Glück. Und dann in der Bibel heißt es, macht euch Freunde, denn, weißt du, dieser große Lump da, der rundet alles auf, bitte nach oben aufräumen, runden. Denn er weiß ganz genau, ich muss diese Stelle verlassen, ich werde gekündigt, ich muss fliehen, mir wird das Amt genommen, aber die werden mich in ihre ewigen Hütten aufnehmen. Die Bibel sagt, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und er rundet einfach auf. dass er, was er sowieso zahlen muss, das ist okay, aber noch mehr. Sie werden uns in die ewigen Hütten aufnehmen. Du kannst die Ewigkeit dir nicht kaufen und verdienen, aber du kannst dafür was tun. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Du wirst oben erwartet von deinen Werken, ob sie gut oder schlecht waren. Die guten Werke, was sind es, die guten Werke? Vielleicht ist es gut, dass du mal fragst und dir Gedanken machst, was sind die guten Werke? Weißt du, viele Menschen denken, ich muss nur gute Werke tun, dann komme ich in den Himmel. Wir werden nicht errettet durch gute Werke. Wir werden errettet aus Gnaden. Aber wenn wir gerettet sind, wenn wir Gnade erlebt haben, wenn der Herr Jesus uns die Sünden vergeben hat, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann müssen wir die Werke bringen und die Werke zeigen. An den Früchten wird man erkannt, nicht an den Bekenntnissen und Gesängen und was auch immer ist. Wir sollen sorgen. Und das ist die Werke. Sorgen, dass das Haus Gottes gebaut wird, dass Brot im Haus Gottes ist. Das sind die Werke. Die Werke sind, dass wir unseren Zehnten geben. Den Zehntel von dem, was unser Leben ausmacht. Wir sind nicht einmal der Zehntel von Gott aus gesehen, was Gott uns gegeben hat. Aber das Wenige, das wir haben, das wir gebrauchen. Jetzt hat doch einer seine Tochter bekommen und ist so begeistert über seine Tochter, dass er seine ganzen Milliarden einfach verschenkt und vererbt hat. Und nur noch, er behält nur 99% verschenkt er und nur 1% von diesen Milliarden behält er für sich. Ist immer noch genug für die Tochter und für ihn. Aber weißt du, wenn du 45 Milliarden hast, dann kannst du großzügig handeln. Aber er tut es. Das ist interessant, nette Geschichte. Weißt du, das, was er hat, das gibt er dann weiter. Und ich sage euch eines, da liegt Gottes Segen. Wenn du weitergibst, ich habe von einem Geschäftsmann in den USA kennengelernt, der hat eine Maschinenfabrik. Und zuerst hat er ganz einfach angefangen, Zehnten zu geben. Er sagt, ja, Herr, du segnest mich, wenn ich Zehnten gebe und dergleichen. Und Gott hat ihn gesegnet, dann immer mehr, dann hat er 20% gegeben. Am Schluss hat er 90% dem Herrn gegeben und nur 10% für sich behalten zum Leben. Und es ist ein großes Unternehmen gewesen, Konzern hat er gegründet nachher die Kinder. Und dann haben die Kinder das übernommen und die haben den Zehnten abgestellt. Und sie haben nicht mehr das dem Herrn so gegeben, die Firma ist bergab, mehr und mehr bergab gegangen. Nur als Beispiel, Gott segnet, wenn wir unsere Fähigkeiten einsetzen. Rockefeller, dass der Rockefeller so reich geworden ist, wir schimpfen auf den Rockefeller. Aber von nichts kommt nichts. Er kommt aus einer armen Baptistenfamilie und so weiter. Da waren viele Kinder, der Vater starb recht frühzeitig. Und er war der Älteste und er musste Brot verdienen und hat angefangen zu arbeiten. Aber er wusste von der Gemeinde, wir geben Zehnten. Und er hat angefangen, Zehnten zu geben. Und Gott hat ihn gesegnet und deshalb ist er reich geworden. Und dann hat er es vergessen wieder, den Zehnten. Dann, weißt du, je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigen, seine Wünsche stillen. Und dann war er schwer krank. Und mit etwa 50, 60 Jahren geht er mal abends in seine Firma, in seine Geschäftszentrale, macht die Schublade auf und was ist? Er war schwer krank. Was ist da machen? Macht sein Geschäftsführer, hat schon die Todesanzeige aufgestellt. Der sagt, nein, das darf nicht wahr sein. Die planen schon meinen Tod. Die rechnen, dass ich jeden Augenblick abkratze. Das werden sie nicht erleben. Und er hat angefangen, seinen Zehnten zu geben und wieder Gott zu dienen und sein Vermögen zu verteilen. Deshalb, wir haben diese Rockefeller-Stiftungen. Und hier, der ist über 90 geworden, nachdem er angefangen hat, nicht nur für sich zu leben, sondern für die anderen. Ist ein Geheimnis, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Der Zehnte funktioniert bei allen, weil Gott allen Menschen 10% nur maximal der Fähigkeiten, des Wissens, der Kraft und der Gnade und des Mutes und alles miteinander gegeben hat. Und alles andere, ja, das ist noch verborgen verschüttet. Aber wenn du anfängst, die Dinge zu gebrauchen, Gesundheit kommt in dein Leben. Kraft und Freude, Erfolg, Sieg. Ja, Überwinder, Dasein kommt. Und plötzlich ist er gesund geworden. Und die warten immer, die haben immer gewartet, bis der Herr abkratzt. Bis der Herr abkratzt. Wir sollten den Zehnten geben. Dann hast du nicht, du hast noch 90% von deinen Fähigkeiten. Und den Zehnten, was du kannst. Weißt du, du musst Gott dankbar sein, dass du arbeiten kannst, dass du Einkommen hast. Das ist Gnade, dass du stark bist, gesund bist. Stell dir mal vor, du wärst krank, du könntest nicht mal das Einkommen haben. Deshalb tu das, was Gott dir sagt. Durch den Zehnten aktivierst du den Rest deiner Fähigkeiten. Je mehr er hat, je mehr wird Gott ihm geben. Fang an zu geben. Gott segnet den Rest. Gott hat in der Bibel immer die Reste gesegnet. Interessant. Ein Rest von dem, ein Rest von dem. Gott will gar nicht viel haben. Er will nur den Rest. Und das wäre der Zehnte. Du wächst und reifst. Dein Leben wird immer mehr qualifizierter. Und da heißt es, ich werde dir die Fenster des Himmels aufmachen. Warte nicht, bis da irgendwann ein Loch im Himmel ist. dass es aufgeht. Nein, aber du kriegst Inspiration, du kriegst Ideen, du erkennst eine Marktlücke, du kommst mit Leuten in Kontakt. Das sind alles diese Fenster des Himmels. Plötzlich, ja, kommst du mit Menschen in Berührung, die helfen dir weiter. Du musst eine Lücke finden, eine Marktlücke. Und das ist, wie Gott die Fenster des Himmels aufmacht. Dann wächst du über dich selbst hinaus. Und das ist, dass du dann, sagen wir mal, 15%, 20%, 30% von deinen Fähigkeiten entwickelst und immer mehr. Und dann wirst du so ein Profi auf deinem Gebiet, ein Meister in deinem Fach. Wenn du keinen Zehnten gibst, ich sage dir auch die Wahrheit, lies Malachi 3, da beschwert sich Gott und sagt, womit betrügt ihr mich? Mit dem Zehnten und Hebopfer. So, weißt du, du hast angenommen, Gott hat dich gesegnet, Gott hat dir geholfen, du nimmst es so selbstverständlich und wenn du nicht den Zehnten bringst in aller Liebe, ich weiß aus persönlichem Leben, du dann hast du Pech, hast einen Unfall, dann wirst du krank, dann passiert dies und jedes, in deinem Leben veräppt die Herrlichkeit Gottes, der Segen Gottes verläuft und versandet alles. In Lukas Kapitel 14, Vers 17, ein paar Gedanken noch vom Wort Gottes. Und da heißt es, und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls, den geladenen Gästen zu sagen, kommt her, es ist alles bereit. Weißt, für dich ist im Himmel alles bereit, nur abrufbereit. Aber wie rufe ich das ab? Bring den Zehnten, diene Gott und du wirst Brot, die Fülle haben in deinem Leben. Gott wird dich versorgen auf natürliche Art und Weise. Du wirst Spaß am Leben haben, auch wenn du nichts hast, nicht viel hast. Weißt, man kann mit nichts auch glücklich sein. Was glaubst du, die armen Leute früher waren glücklicher ohne Smartphone, ohne Handy, ohne Telefon, ohne Auto und ohne den ganzen Luxus. Verstehst du, die waren glücklich. Wenn es kalt war, rückten sie zusammen unter einer Decke. Verstehst du, heute, wir sind undankbar. Heute leben die Menschen königlicher als die Könige von damals. Und die armen Menschen waren glücklich. Die wussten nichts anderes und die wollten auch nichts anderes. In Matthäus 22, Vers 4, du wirst erwartet. Und die Gäste sind zum Abendmahl nicht gekommen. Und das ist die Tragödie, die sind nicht gekommen, die haben es abgelehnt. Und das hängt mit uns ab. Was machen wir mit der Einladung des Herrn? Der Herr sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Sind wir die Gesegneten Gottes oder sind wir es nicht? Matthäus 22, Vers 4. Abermal sandte er Knechte aus und sagte und sprach, sagt den Gästen, siehe, die Mahlzeit, meine Mahlzeit ist bereit, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet. Verstehst du? Und alles ist bereit. Komm zur Hochzeit. Eigentlich, du bist eingeladen zur Hochzeit. Auch jetzt als Christ. Obwohl du nicht heiratest, aber weißt, der Herr verbindet sich mit uns Menschen. Du wirst im Himmel erwartet. Der Himmel wartet auf deine Reaktion. Und du weißt ja einen, die haben die Entschuldigung gehabt, weißt du, ich habe einen Ochsen gekauft, muss ich das ansehen, ich habe Haus gekauft, ich muss das Haus mal angucken, ich muss dies und jedes machen. Lauter faule Ausreden. Wenn du nicht willst, da findest du immer eine Entschuldigung finden. Und die haben alle eine Entschuldigung gefunden. Der König entschuldige, ich habe gerade das und das gemacht. Der Zehnte ist das nur deine Reaktion, dein Signal. Weißt du, auch wenn es um Zehnten geht, da haben sie die Leute so viel Ausreden. Ja, ich habe nur eine ganz kleine Rente. Soll ich von meiner Rente von 100 Euro auch den Zehnten geben? Ja, dann hast du nur noch 90 Euro übrig. Aber ich sage dir eines, da passieren Wunder. In dem Moment, wo du anfängst, Gott zu dienen mit deinem Zehnten, da passieren Wunder. Plötzlich machst du da ein Sonderangebot. Dort hat jemand geschlachtet und dort gibt dir jemand Fleisch. Verstehst du? Und dort hat jemand zu viel gekocht und gibt dir was zu essen ab. Und jemand hat ein paar Kleider, die passen dieser Person nicht mehr und die gibt dir was ab. Du wirst gesegnet und Gott wird dich entschädigen. Gott lässt dich nicht lumpen. Glaub mir das. Teste. Der Zehnte ist für mich nichts anderes als nur ein Samenkorn. Ich lege das in der Erde als Saatgut, um etwas zu bekommen, etwas zu ernten. Musst du Samen ausstreuen, musst du also Saatgut in die Erde aufstreuen und dann wirst du was ernten. Ich werde nie vergessen, bei uns war ein schlechtes Jahr drüben in Litauen, wo wir aufgewachsen sind. Und mein Vater hat Kartoffelschalen genommen als Saatgut. Die Kartoffeln haben wir gegessen und die Schalen haben wir dann als Saatgut, wo ein bisschen Keime waren, als Saatgut verwendet. Und in dieser Zeit haben wir eine miese Ernte gehabt. Dann hat der Vater gesagt, es hat sich fast gar nicht gelohnt, Gartenarbeit zu machen und die Kartoffeln anzupflanzen. Wenn du am Saatgut sparst, sparst du am falschen Ende. Kommt hier, ist es alles bereit. Wenn wir uns an den Gesetzen Gottes halten, der Abraham, der hat noch kein Gesetz gehabt. Da hat der Melchisedek seinen Zehnten gegeben. Und es geht wie ein roter Faden durch die Bibel. So, wer am Samen spart, der spart am falschen Platz. Egal wo, wenn du nichts investierst, kriegst du auch nichts raus. Wenn du Lotto spielst, ich rate nicht, dass die Leute Lotto spielen. Verstehst du, aber dann musst du zuerst mal einen großen Einsatz machen. Und dann, wenn du dann ein sechster Mal hast, dann kriegst du den ganzen Gewinn. Aber wenn du alles splittest nur, und ja, dann bleibt dir nichts übrig. Dann kriegt der was und der was und der was. Und bis zu dir was kommt, ganz lange warten. Der muss nachher in der Ernte nachher so in die Luft schauen. Wunder dich nicht über die miese Ernte und beklag dich nicht. Ja, ich ernte nicht, Gott segnet mich nicht, Gott hilft mir nicht. Ein Problem. Viele Leute geben an die falsche Stelle ihr Zehnten. Du solltest den Zehnten nicht an Missionare geben, irgendwo in Afrika und dem Missionswerk und dem Kinderhilfswerk und der humanitären Aktionen, dem Samariterdienst und diesen. Nein, da wo du deine geistliche Speise bekommst, da wo du dein Wort Gottes hörst, wo du geistlich motiviert bist, nicht den Evangelisten weltweit überall, ich verteile mein Zehnten. So, schreib mir die Leute, die können es machen, das ist ja ihr Geld, das ist nicht mein Geld. Ich würde es nicht machen. Ich gehe ganz konkret und ich weiß, die Gemeinde ist mein Platz. Und ich möchte in der Gemeinde gesegnet werden, ich möchte vom Herrn berührt werden und da gebe ich meinen Zehnten. Nur nebenbei. Und da erwarte ich, dass Gott hier den Zehnten, den Segen schenkt und gibt. Wie heißt es in der Bibel weiter? Gesät wird in diesem Leben und gelehrt wird. Hier wird es gesät. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Nicht mehr und nicht weniger. Im Himmel wird nicht mehr gesät. Also da lese ich nichts mehr. Dort ist nur noch Ernten. Da heißt es, der Gerechte wird wie ein Baum sein. Der wird ernten ohne aufhören. Wenn der Apfelkorn in der Erde war und der Apfelbaum gewachsen ist und ausgewachsen ist, dann hängen Äpfel dran. Automatisch. Da musst du nicht nur nochmal sehen und nochmal sehen und nochmal sehen. Die Äpfel wachsen automatisch. Der Baum bringt hervor. In Jeremia 17, Vers 8. Ich will dir nur zeigen, du wirst im Segen erwartet. Im Land des Segens. Aber du musst dorthin kommen. Und dort das tun, was die Gesetze des Landes sind. In Jeremia 17, Vers 8. Und der Gläubige, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören seine Frucht. Saat ist immer ein Opfer, ein ganz schlimmes Opfer. Verstehst du, nimmst da eines der besten Körner oder die beste Kartoffel und steckst sie in die Erde. Die würde gut schmecken, natürlich. Du gibst etwas weg. Du hast es nicht mehr. Aber dafür bekommst du die Frucht. Du wirst im Himmel erwartet, anders als gedacht. Ernten ohne Aufhören. Der Himmel ist kein Schlaraffenland, nur vorneweg. Der Himmel ist hart umkämpft und wer das Reich Gottes erreichen möchte, den Segen des Reiches Gottes erreichen möchte, der muss alles dran setzen, alle Register ziehen. Ich möchte euch keine billige Gnade verkündigen. Es wird so viel billige Gnade den Leuten angeschwätzt. Ja, glaub an den Herrn Jesus und dann wird alles gut und recht und du wirst gesund. Vergiss es, funktioniert nicht. Und du wirst früher oder später selbst erstaunt sein, das hat nicht funktioniert. Matthäus Kapitel 11, Vers 12. Jesus sagt hier, das sind Worte aus seinem Mund. Aber von den Tagen des Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt. Und nur die Gewalttätigen reißen es an sich. Ja, du musst ein Rabauke sein. Ein Gewalttätiger. Ein Draufgänger. Faule Weichlinge und Feiglinge, Geizhälse. Die werden das Reich Gottes nicht erreichen oder erwarten. Nur Gewalttätige. Rabiate Kerle. Siehst du, die gib her. Und die wollen und die ringen. Und die kämpfen und weißt du, nur Überwinder werden das alles ererben, steht in meiner Bibel. Von nichts kommt nichts. Tu, was du kannst. Investiere dich in die ganze Sache Jesus, und zwar richtig und ganz und vollkommen, mit Herz und Leib und Seele. So, dann wird dir alles solches zufallen. Wie heißt es in der Bibel? Matthäus 6, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nicht nach irgendwelchen anderen Sachen, nach irgendwelchen materiellen Dingen, nach dem Reich Gottes. So wird euch solches alles zufallen. Denkt ihr an die Maria Magdalena. Sie hat Jesus gesalbt und sie hat ihr Ölfläschchen, das war ihre Altersversorgung, das war ihre Rente, das war ihr Kapital, ihr Vermögen, alles was, ja, das zerbricht sie zu den Füßen Jesu und salbt Jesu. Sie verschwendet sich an Jesus und das ist, dass sogar der Judas die Nase rümpft, die Pharisäer sagen, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, verstehst du? Und von ihr wird aber gesagt, die sich an Jesus verschwendet hat, überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau, von Maria Magdalena, gepredigt und erzählt, wird von ihr gesprochen, was sie an mir getan hat. Sie hat an mir ein Werk getan. Jesus ist von keinem hohen Priester gesalbt, von keinem frommen Menschen gesalbt, von niemand. Jesus wurde von niemand gesalbt. Aber diese Frau hat Jesus zu Christus gemacht, den Messias, den Heiland. Sie hat ihn gesalbt. Sie hat ihn zu den Gesalbten gemacht. In aller Liebe. Und die anderen haben die Nase gerümpft. Jesus kommt wieder. Und das ist, um seine Braut abzuholen, seine Gemeinde abzuholen, die Überwinder abzuholen. Der Herr Jesus will eine Überwinderschar holen. Und wir möchten alles dran setzen, dass wir zu dieser Überwinderschar gehören. Ja, du wirst erwartet. Aber als Überwinder, nicht als Schlappschwanz. Und irgendwie Weichling und Feigling und was weiß ich. Wir werden als Überwinder erwartet, die ausgehalten haben, die treu waren, die dabei geblieben sind, die nicht aufgegeben haben, die nicht weggelaufen sind, die nicht schwach geworden sind. Auch wenn es ihnen dreckig ging, die sind trotzdem, haben sich an den Herrn gehalten. Überwinder sind Menschen, die haben gesiegt und die haben sich nicht besiegen lassen von nichts und anders. Tod und Teufel, du kriegst mich nicht. Verstehst du? Die haben sich nicht besiegen lassen von Krankheit. Die haben sich nicht besiegen lassen von den Widerständen. Die haben sich nicht besiegen lassen von den Anfechtungen. Die haben sich nicht schlagen lassen. Und wenn sie geschlagen worden sind, die haben den Staub abgeschüttelt. Denk, liest, was Paulus im 2. Korinther alles schreibt. Er steht auf und macht weiter. Schiffbruch. Weißt, wir könnten jetzt verzweifeln. Ich sage jetzt Gott ab. Weißt du, eine Katastrophe nach der anderen. Lieber Gott, nimm diesen Fall aus meinem Fleisch. Vergiss. Hier lernen wir, an der Gnade Gottes uns genügen zu lassen. Und die werden gekrönt. Paulus sagt, ich habe den Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet und mir ist beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Sieger werden erwartet. Überwinder sind Menschen, die durch nichts klein zu kriegen sind. Halleluja. Durch nichts. Die alles geben, die alles nehmen, die alles tun, die ihr Bestes geben. Das sind die Überwinder. Überwinder sind Menschen, die sich selbst und den Feind bezwingen und sagen, nee, ich kapituliere nicht. Ich sterbe lieber, aber ich kapituliere nicht. Ich gebe mich nicht auf. Ich lasse mich in die Hände Gottes fallen und ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Überwinder sind Menschen, die das Feld behalten, die Sache ausrichten und einfach kämpfen und siegen. Überwinder sind Helden Gottes, sind keine Übermenschen. Aber sie tun nur das, was sie tun können, was ihnen Gott in den Weg gestellt hat. Sind treue Menschen, die machen weiter. Die machen weiter. Überwinder sind Sieger, Kämpfer und die werden von Gott, von Jesus erwartet. Du wirst im Himmel erwartet. Denk nicht, du wirst eine Krone kriegen, nur weil du an den Herrn Jesus glaubst. Vergiss es. So verschwendet, da kriegst du eine Palme und da kannst du ein bisschen wedeln. Das ist alles. Nur Überwinder werden gekrönt. Wer da überwindet, lies mal, 7-mal steht es in den Sendschreiben. Und die anderen, die werden auch gerettet, aber die werden so unterm den Niveau sein. Aber Gott hat uns eine große Berufung gegeben und wir sollen unsere Berufung festmachen. Alles dran setzen. Man wartet auf die Heimkehr der Überwinder. Und Jesus kommt abzuholen, eine siegende und eine überwindende Gemeinde. Da wird extra sogar ein Siegel in der Offenbarung, Kapitel 6, Vers 9, gegeben. Da wird ein Siegel gegeben für die Seelen unter dem Altar, die Märtyrer. Ein ganzer Siegel wird gewidmet. Weißt du, da sagt der Herr oder der Engel, ich kann nichts tun. Da müssen zuerst noch mal ein paar Seelen noch kommen, die für das ewige Leben bestimmt sind. Hier Offenbarung 6, Vers 9. Und als das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die umgebracht worden sind, um des Wortes Gottes willen und um ihres Zeugnisses willen. Da sah ich die Seelen unter dem Altar. Weißt du, du musst nicht unbedingt den Kopf verlieren, aber die Seelen unter dem Altar, heißt es, die sich auf dem Altar gelegt haben und die sich geopfert haben, die nicht widerstanden haben, die nicht widerstrebt haben, die haben gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Es ist interessant, steht nicht so in der Bibel, aber außerbiblische Schriften, in den jüdischen Schriften steht es, dass der Isaak, als er geopfert war, der Isaak war nicht mehr der Jüngste, der war stärker als der alte Abraham, der hätte sagen, Papa, bist du verrückt? Du willst mich abschlachten? Der Isaak hat sich willfährig gemacht. Papa, jetzt bin ich das Opfer. Bitte binde mich und an diesem Altar und leg mich auf dem Altar. Er war willig, sich auf dem Altar zu legen. Und Egal, ob der jetzt auferweckt worden wäre oder nicht auferweckt worden wäre, es hat gar nicht geglaubt. Das ist ihm vollkommen egal gewesen. Papa, ich tue den Willen Gottes, was Gott hier gesagt hat, das soll jetzt durch mich geschehen. Er war das Opferlamm. Verstehst du? Er hat nicht widerstrebt. Und hier die Seelen unter dem Altar sind die Seelen, die umgebracht worden sind, um des Wortes Gottes willen. Weißt du, wegen Gott haben sie sich opfern lassen, sind sie verachtet worden, verspottet worden, verkannt worden, links liegen gelassen worden. Ja, nicht geliebt, abgelehnt und was alles noch. Und um ihres Zeugnisses willen, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Natürlich gibt es Märtyrer, die auch sterben. Aber es gibt auch dumme Märtyrer, die nur aus Dummheit sterben, nur weil sie da vielleicht 72 Jungfrauen kriegen. Die muslimischen Terroristen. Aber da gibt es bald gar keine Jungfrauen mehr dort oben, wenn das so weitergeht. Nein, weißt du, es gibt so viele Leute, die machen aus Dummheit. Ich war in Indien, in muslimische Gegend. Und da habe ich gepredigt und meine Frau ruft an, Johannes, lebst du noch? Hat Mails geschickt, Fax geschickt. Also, und ich habe gar nicht so groß reagiert. Da wäre ein Mann in eurer Gegend da oben erschossen, ein Mann, der für Jesus, das war von der Gemeinde Gottes, war er dort auch noch womöglich und dergleichen. Und dann frage ich dann, als ich diesen Anruf bekommen habe, frage ich, sag mal, bei euch ist da hier jemand erschossen worden, eine Christenverfolgung ist bei euch ja hier im Gang. Ja, sagt er, das ist ein Verrückter. Weißt du, der Imam hat sein Gebet gerufen und da sagt er sich, was der Imam kann, das kann ich auch. Dann hat er um die Zeit, wo der Imam sein Gebet gerufen hat, hat er sein Vater Unser runtergelesen per Lautsprecher. Der Bürgermeister geht extra hin und sagt, hören Sie auf, Sie können 5 Minuten später, wenn der fertig ist, können Sie Ihr Vater Unser sprechen im Lautsprecher. Niemand hat was dagegen. Aber bitte provozieren Sie nicht. Nein, ich habe genau das gleiche Recht und dergleichen. Und was macht? Da kommt ein Terrorist oder ja einer, der sagt, mir reicht's. Und zack und drückt eine Kugel ab und ist erledigt. Das sind verrückte Märtyrer. Die werden nicht unter dem Altar kommen. Verstehst du? Verrückte, die nur aus Stolz und Arroganz. Und es, so viele sind selbstgemachte Märtyrer. Nur nebenbei. Aber die Seelen um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Gottes willen. Aus Gehorsam und Liebe. Und hier, wir müssen tolerant sein, wir müssen nicht gleichzeitig, ich muss auch in der gleichen Zeit, wenn der sein Gebet runterleiert, auch mein Gebet runterleiern. Und ich muss auch gar nicht Lautsprecher benutzen. Ich kann ja auch in meinem Hof beten, das war in meinem Hof anscheinend, wo der seinen Lautsprecher aufgestellt hat. Nur nebenbei. Das 5. Siegel. Und ich weiß, viele glauben, sie kommen in den Himmel. Und nur weil sie falsch programmiert sind, falsch gelehrt sind, durch Fanatismus, religiöser Fanatismus ist schlimm. Religiöser Fanatismus ist furchtbar. Und deshalb, wir sollen uns lösen von jedem Form von religiösen Fanatismus. Das bringt nichts. Das bringt nur Märtyrer, aber die werden im Himmel nicht erwartet. Solche braucht der liebe Gott nicht. Verrückte gibt es genug. In aller Liebe. So, aber hier, die Kinder Gottes, diese Märtyrer, die ihren Glauben gehalten haben, die beim Beten erstochen worden sind, erschossen worden sind oder was auch immer ist, die Gott gehorchten und sagten, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nicht. Weißt du, das ist so Grenzfall. Wo ist der Grenzfall? Verstehst du, wie bei diesem lieben Bruder dort. Pfingstler noch dazu. Wenn er richtig den Heiligen Geist gehabt hätte, der Heilige Geist hätte gesagt, du, ordne dich dem Bürgermeister unter. Der Bürgermeister meint bestimmt gut mit dir. Aber nein, ich muss meinen Dickkopf durchsetzen. Das ist der Kopf dann da unten. Aber die wahren Gläubigen, die kommen zurück aus der Gefangenschaft, aus dem Schlachtfeld, von der Frontlinie, aus der Kampfzone, ja, sie haben gekämpft. Herr, oh, ich habe mein Bestes gegeben in der richtigen Richtung. Ich erzähle euch immer die Geschichte von dem Ritter. Weißt du, da kommt ein Ritter, verbeult mit seiner Rüstung, schweißgebadet, verstaubt, kommt so zurück, sagt, mein Herr, ich habe gekämpft für dich, mein Bestes habe ich für dich gegeben. Dann sagt er, wo warst du? Im Süden. Dann sagt sein Herr, Entschuldigung, aber im Süden habe ich keine Feinde. Meine Feinde sind alle im Norden. Aber jetzt hast du welche da unten. Verstehst? Jetzt hast du welche. Und so geht es, wenn wir in der falschen Richtung kämpfen, mit falsch uns programmieren lassen, Drangsal. Es ist wichtig, ob ich selbst verschuldet reinkomme oder unverschuldet reinkomme, wo ich nichts dafür kann. Wenn ich in einer Gegend lebe wie in Peking, wo die Luft verstaubt ist, muss ich nicht wundern, dass ich dann ja Staublunge habe und vieles andere mehr und lungenkrank bin. Wir leben, da kannst du nichts dafür. Aber es gibt Dinge, wo du was dafür kannst. So. Wo kommen sie her? Aus der großen Trübsal. Und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Wir werden im Himmel erwartet, ihr Lieben. Jesus wartet auf seine Jünger, auf seine Siegerschar, die nicht nur provoziert haben, nein, die im Glauben gelebt haben, die demütig und bescheiden waren. Er sagt, ich gehe denen voraus. Jesus macht seine Hausaufgaben oben im Himmel und wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen, was es auch immer ist. Gott sagt, oder Jesus sagt, ich will dir vorausgehen. Und Gott sagt immer wieder, ich gehe dir voraus in deinem Leben. Du machst Dinge, die schon vorgearbeitet worden sind, vorgedacht worden sind, die schon ja geordnet worden sind. Ich gehe dir voraus in Jesaja 45, Vers 2. Nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden. Der Herr geht schon mit dir mit. Und da heißt es, ich selbst gehe vor dir her. Das war im Alten Testament. Und ebne die Berge ein. Ich zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich gehe dir voraus. Mal ehrlich. Wenn du ganz ehrlich bist, du wirst eines feststellen, in meinem Leben ist alles geplant. Irgendwie komisch. Da läuft alles, wie es laufen muss. Verstehst du immer, wenn es soweit ist, passiert das und das. Ist irgendwie von langer Hand vorbereitet in meinem Leben. Du merkst es hier irgendwie. Irgendjemand hat mein Leben geplant. Verstehst du, irgendwie da, da sind die Leute da, da sind die Mittel da. Die Bibel sagt in Psalm 139, Vers 13, du hast mich im Mutterleibe zubereitet, schon im Mutterleibe. Verstehst du, man wollte dich abtreiben, was weiß ich, du solltest gar nicht geboren werden. Im Mutterleib hast du mich wunderbar zubereitet. Schon hier hat der Schöpfer an alles gedacht. Ist es erstaunlich, wie Gott mit einem umgeht. Wir sind nur Zuschauer. Und ich komme mir manchmal wie Genießer vor. Ich genieße, das ist alles da. Nicht nur abrufbereit. Wenn du so weit hinkommst, erlebst du, erfährst du, da ist schon an alles gedacht. Da, das eine ist weg und das andere kommt. Und wir können annehmen oder ablehnen. Der Körper arbeitet für uns. Und ja, unser Unterbewusstsein macht es schon. Und immer wieder kommt ein Gedanke, wenn du ein Problem hast, suchst nach Lösung, krampfhaft. Suchst nach Lösung und dann sagst du, ich verzichte darauf, ich suche nicht mehr. Und dann plötzlich kommt dir selber wie ein Blitz aus dem Himmel die Lösung. Es wird dir gegeben. Sogar im Schlaf wird es dir gegeben. Da träumst du nachts davon. So ist dein Unterbewusstsein wird aktiviert. Und plötzlich irgendjemand ruft dich an und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und so sieht es in deinem Leben, als ob einer so heimlich, so wie die sieben Zwerge, verstehst du, heimlich alles vorbereiten. Bei den sieben Zwergen, da wird so alles irgendwie heimlich vorbereitet und du merkst plötzlich, irgendjemand hat das letzte Wort und ich kann denken, kann mich strampeln, ich kann mich wehren. Es passiert so, wie es passieren muss. Von langer Hand vorbereitet. Weißt du, da ist jemand da, der sich auskennt mit mir. Der weiß dann plötzlich die richtigen Leute, der mein Leben dann steuert, der dann alles so geplant hat. Mein Vater hat es geplant, singen wir in einem Lied. Gott ist der große Macher in deinem Leben. Nicht die Menschen, Gott. Ich gehe dir voraus, hat der Herr gesagt. Und dann läuft es in deinem Leben nach Plan. Weißt du, du kannst eingebildet sein, stolz sein und so weiter. Und dich kann niemand verändern. Dein Charakter kann niemand verändern. Doch, der liebe Gott, der zerbricht dich dann. Du musst nicht suchen und fragen, Herr, zerbrich mich. Nein, plötzlich dein Schicksal. Wir nennen Schicksal mal, weil Gott nicht unterschreiben will. Und so weiter. Und der Zufall. Weißt du, und dann plötzlich kommt es, da musst du. Das gehen alle Türen zu. Da läuft das ewige Gesetz und alles dient dann wohl oder übel zu deinem Besten. Und es kommt, weil das von Gott geplant ist. Wie heißt es einmal in der Bibel? Die Gott lieben, die werden nicht nur sein wie die Sonne, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Die nach dem Vorsatz berufen sind, heißt es noch zusätzlich. Also du bist ein berufener Gottes und es dient alles zum Besten. Was kein Auge gesehen hat, steht auch nachher noch weiter. Im gleichen Zusammenhang. Was kein Ohr gehört hat, was kein Herz geklappt hat, das hat Gott vorbereitet, die, die ihn lieben. Weißt du, nicht nur im irdischen Leben, vielleicht kriegst du im irdischen Leben nicht das, aber hier lernst du die Lektionen für die Ewigkeit. Wenn du hier viel gelitten hast und viel durchgemacht hast und treu geblieben bist bis zum Schluss, du wirst die Krone des ewigen Lebens bekommen. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, ich habe Gott vertraut und ich kriege die Krone des Lebens. Aber nicht nur ich, sondern alle, die daran glauben, die Hoffnung haben. Von Geburt bis zum Tod ist unser Leben, ob du es glaubst oder nicht, perfekt geplant. Du denkst, ich mache das alles. Nein, du machst gar nichts. Hier wirst du nur, um zu werden. Und wir sind ständig im Werden. Das eine ist abgefallen, kommt das nächste. So wie bei einer Pflanze. Da fallen die Blätter ab, kommen neue Blätter, neue Zweige, neue Blüten, neue Knospen. Schon hier ist dein ganzes Leben ein Geheimnis. Und wir sind hier nicht einmal fertig. Wir sind hier nicht einmal fertig. Denn Gott will, dass aus dir und mir und uns was wird. Gott will, dass er ist der Töpfer. Er macht unser Leben. Du sagst, ja, ich mache das. Ja, vergiss das. Du musst nur zustimmen oder dagegen stimmen. Und wenn du dich strampelst und nicht dagegen wehrst, brauchst du umso länger. Dann brauchst du noch so länger. Nochmal eine Runde. Werden wir drehen. So, aus dir soll was werden. Und Gott meldet sich überall bei dir und Gott meldet dich überall an, so wie Jesus, ich gehe voraus, euch die Städte zu bereiten. Ich erkunde alles, so für die Kinder Israel. Da heißt es einmal, bevor Gott die Kinder Israel führt und Mose sagt, ja, wie soll ich dieses große Volk führen? Dann sagt der Herr, da wo ihr hinkommt, all diese Städte, die habe ich schon vorher besucht. Ihr habt diese Städte gesehen und geprüft, die sind gut für euch. Dort könnt ihr euch ruhig niederlassen. Niederschönhausen. Verstehst? Dort könnt ihr euch niederlassen. Hier kannst du gut hausen für die Kinder Israel. Weißt du, der Herr hat sich alles erkundigt und für deine Situation, alles, was auf dich zukommt, weißt du, damit du nicht irgendwelche Überraschungen erlebst, das ist alles schon erkundigt, alles schon geplant, wohlweislich. Über das irdische Leben bist du, wenn du richtig mit Gott lebst, wirst du augenblicklich von Augenblick informiert über diese festgelegten Plätze, wo überall, wo du hinkommst, dass du ja nicht aus dem Häuschen fährst und sagst, was passiert mir, was hat der liebe Gott zugelassen? Nein. Gott legt das Programm fest. Diese unsichtbare Hand, der Töpfer, der arbeitet an uns. Er denkt sich alles aus für uns, was gut ist, plant, veranlasst und führt es aus. Er ist, und er wird seinen Engeln befehlen, die dann auf dich aufpassen, dass du schön auf die Spur bleibst. Und du wunderst dich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und es ist gut so, wenn du nicht weißt, was mit dir los ist, dann arbeitet Gott mit dir und an dir. Die Ärzte kommen nicht zurecht, die Seelsorger kommen nicht zurecht, niemand kommt zurecht mit dir. Verstehst du alle? Ja, und was ist mit mir los? Du selbst verstehst dich nicht. Weißt du, so ist, wie der Ewige dich führt, der Himmlische, dem himmlischen Weg entgegen oder dem himmlischen Ziel entgegen. Alles, was in deinem Leben hier passiert oder in unserem Leben, menschlichen Leben, grundsätzlich, Christ oder nicht Christ, das ist alles auf Gott angelegt, auf das ewige Leben. Und sein Programm bestimmt unser Leben. Und hier ist alles extrem, weißt du, hier ist alles begrenzt, es geht nicht, klappt nicht, funktioniert nicht. Hier bist du so schnell entmutigt, da denkst jetzt, oh, Feuer und Flamme, und dann kriegst du wieder so einen Schlag unter der Gürtellinie. Hier ist alles extrem begrenzt, aber dort ist alles extrem unbegrenzt in der Ewigkeit. Dort, du wirst in das im Ewigen erwartet. Gott erwartet seine Söhne und Töchter, so wie den verlorenen Sohn. Jeden Tag steht er und guckt, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Wann kommt er? Das Maskalb ist schon bereit, die Kleider hängen schon im Schrank, der Fingerring ist schon in der Schatulle, da ist alles schon da. Die Musik übt schon. Verstehst du, da ist alles da. Du musst keine Angst haben beim Heimgehen. Der Vater schmeißt mich raus. Der Vater nimmt mich nicht an. Nein, du wirst erwartet. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Weißt, auf der anderen Seite steht der Vater schon am anderen Ufer. Und er schaut, kommt er oder kommt er nicht? Wo bleibt er? Weißt, und dann empfängt er und umarmt ihn und küsst ihn. Matthäus 28, Vers 5 und folgende Verse. Der Engel sprach zu den Frauen, hier, fürchtet euch nicht. Es geht ja, weißt du, wir fragen uns, wie lösen wir das Problem? Wie kommen wir weiter? Wie rollen wir diesen Stein weg? Und der Stein, als sie dorthin kommen, ist er weggerollt, da ist alles schon passiert, alles schon vorbereitet von einer mächtigen Hand. Dein Leben wird von einer mächtigen Hand gelebt und geleitet und vorbereitet. Und die Frauen sprachen zueinander und waren verzagt, wer wird uns den Stein wegwälzen? Und der Engel kommt und er sitzt da und schaut sie an und sagt, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wenn genauso wie er gesagt hat, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen ist. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Du siehst, der Herr begegnet und überrascht sie mitten in der Not. Die wunderbarsten, die besten und die stärksten Glaubenserfahrungen erlebst du in der dunklen Stunde deines Lebens, wo du denkst, jetzt ist die Welt untergegangen. Unser Herr Gott ist gestorben. Ja. Und siehe, und jetzt pass auf, um das geht es mir was. Und hier will ich bei diesem Stichwort hängen bleiben noch ein bisschen. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Ganz arg wichtig, Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. So, ihr werdet sehen, und zwar, ihr sollt nach Galiläa gehen. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen zu seinen Jüngern und verkündigten ihnen, was geschehen ist. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, sei gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Und da sprach er zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Nach Galiläa, Stichwort Galiläa. Von Galiläa waren alle Aposteln, außer Judas Ischariot. Alles andere waren Galiläa. Da kommt der Engel nach der Himmelfahrt, ihr Männer von Galiläa. Was steht ihr da und guckt zum Himmel? Also, das waren alles Galiläa. Jesus war auch ein Galiläa. So, Flavius sagt, dass Galiläa im Jüdischen, also schreibt, ein Land der Nichtjuden war. Galiläa, ich werde euch vorausgehen im Land der Nichtjuden. Also, da wo der Schweinebauer war, in Skiapolis, Stadt der Skythen. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Dort erwartet Jesus. So wird es verständlich, dass Jesus zu den Juden niemals gesagt hat und immer wieder nicht unser Gesetz, sondern euer Gesetz sagt. So, verstehst du? Er war kein Jude, er war ein Galiläer. Auch wenn er Jude war, aber sie lebten in so einem Mischverhältnis. Galiläa. Da waren die ganzen Flüchtlinge, die dann zurückkamen aus Babylon. In Johannes 10, Vers 34, er sagt immer wieder von eurem Gesetz. Es steht nicht geschrieben von eurem Gesetz und so weiter, steht das nicht. Und Johannes 8, Vers 17, es steht auch in eurem Gesetz, also Gesetz der Juden und so weiter. Seine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Jesus war ein Galiläer. Auch wenn er in Bethlehem geboren wurde, aus dem Hause Davids. Aber weißt du, und das ist verständlich, weißt du, dass die Juden mit Jesus da nicht groß zu tun hatten. Er ist auch ein Samariter. Kommt jemand dort aus Samaria oder der Nathanael sagt, was kann Gutes von Nazareth kommen? Aus Galiläa. Ich rede von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe, Johannes 8, Vers 38. Auch ihr tut, was ihr von eurem Vater gesehen habt. Und hier sagt er ganz klipp und klar, Vers 44 nachher weiter, euer Vater ist nämlich der Teufel. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Und wenn er lügt, entspricht es seinem eigenen, ureigenen Wesen. Er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. So, weißt du, diese Konfrontation und das Auseinandersetzen. Und dann in Markus 16, Vers 1, und die folgende Verse, dann sagt er, geht nach Galiläa. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Jesus, der Auferstandene, erwartet die Seinen jetzt nicht im Himmel. In Galiläa. Weißt du was? Im Land der Nichtjuden. Im Land der Nichtchristen. Im Land der Nichtgläubigen. Dort werden wir zuerst mal erwartet. Dort will uns der Herr begegnen. Jesus sprach am grünen Donnerstag, wenn ich auferweckt werde und auferweckt bin, ich werde euch vorausgehen nach Galiläa. Schon bevor er gestorben ist, hat er denen vorausgesagt, ich werde nach Galiläa, in den Bezirk der Heiden gehen. So, man hört so diesem Unterton davon, Nathan, was kann Gutes von Nazareth kommen, verstehst du, und dann verzieht er sein Gesicht. Nazareth liegt in Galiläa. Weißt du, auch in der Ostergeschichte, Markus denkt jetzt, denen zeige ich, verstehst du, denn Markus hört Kapitel 16, Vers 8 oder so, die folgenden Verse, da hört er mit Galiläa auf und dann ist ein Abbruch und da heißt es dann ein eingefügter Text bei uns in der Bibel und so weiter. Und sie gingen dann hin und plauderten an allen Orten und erzählten von Jesus und der Herr wirkte mit ihnen, aber sie gingen nach Galiläa. Galiläa war nicht koscher für die Juden. Jesus kommt aus diesem unkoscheren Galiläa und deshalb ist wichtig zu beachten, dass Jesus sogar zu dem Mann nach Gadara ging, das war auch in Galiläa, wo er die Schweine gehalten hat. Jesus geht dorthin und er sagt, ich werde euch dort begegnen. Ich erwarte euch dort. Ich erwarte euch dort. Deshalb haben die Jerusalemer Tempelwächter und Autoritäten ständig darauf geachtet, wo können wir ihn fangen und so weiter reinlegen. Sie haben Angst gehabt, dass Jesus den Tempel verschmutzt durch seine Heidenfreundlichkeit, weil er aus dieser fragwürdigen Gegend kommt. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Dort in Galiläa will ich euch sehen. Ihr Jünger, in Jerusalem sollt ihr bleiben und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann, ich will euch in Galiläa sehen. Die Frauen wollten Jesus salben. Sie gingen zum Grab, als Sabbat vorbei war. Es ist interessant, wenn wir so die Bibel aufmerksam lesen, in Markus hier, was wir haben, der Sabbat markiert den letzten Schöpfungstag. Jetzt der erste Tag der Woche ist der neue Tag. Und hier fängt was Neues an. Jesus fängt was Neues in aller Frühe am Grab an. Er steht auf. Das ist ein Neuanfang. Nichts ist wie am Morgen oder nichts ist wie gestern gewesen ist. Der Stein ist weggewälzt, das Grab ist leer. Und der Engel sagt, seht, geht und sagt. Das sind die Stichworte, wie Gott sich den Menschen offenbart. Geht, sagt es. Steht nicht auf der Stelle hier. Schau, seht da, habt ihr ihn hingelegt, aber er ist nicht mehr da. Das war der letzte Blick vom Karfreitag noch. Geht, ihr könnt hier nicht stehen bleiben. Geht von dem Ort der Toten und geht und macht weiter. Wenn Gott dich berührt, fängst du an zu gehen. Fängst an zu marschieren. Dann das Wort geh wird aktuell. Du kannst nicht bleiben, du musst aufbrechen zu neuen Ufern. Sag es meinen Brüdern, sag es den Jüngern. Sagt es dem Petrus, ich gehe mit euch nach Galiläa. Weißt du, Petrus war eine Niete, ein Versager, ein Feigling, ein Angsthase. Weißt du, und hier endet das Markus-Evangelium wahrscheinlich, weil von Petrus auch das Evangelium, ja, Petrus das diktiert hat wahrscheinlich. Aber mit einem Satz sagt er hier, sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Sie fürchten sich. Sie sagten hier in Judäa, in Jerusalem kein Wort über die Begegnung mit dem Auferstandenen, was sie mit Maria Magdalena erlebten, was die Emmaus-Jünger erlebten, kein Wort, was der Thomas dort, der zweifelnde Thomas erlebte. Geht nach Galiläa, dort werde ich mich euch offenbaren. Und dieses Galiläa finden wir auf keiner Landkarte. Verstehst du, keine Landkarte? Galiläa, das ist unsere Welt. Da sind die Gläubigen und die Ungläubigen zusammengemischt in der Gemeinde. Weißt du, manche Leute denken, in der Gemeinde sind lauter Heilige. Puh. Du kannst lange, das sind nur auch ein Zehntel vielleicht, auch ein Zehntel. Manche denken, das sind nur laute Fromme, brennen für den Herrn. Nein, das sind auch laue. In der Gemeinde sind Heilige und in der Gemeinde sind Sünder. Das sind die Guten und die Bösen. Weizen und Unkraut, beides wächst nebeneinander. Das ist in der Gemeinde. Verstehst du? Ganz wilder Garten. Und dieses Galiläa, das ist unsere Außenwelt, die wir tagtäglich erleben. Geht nach Galiläa. Und dort finden wir den Auferstandenen. Dort erleben wir Jesus. Und dort redet Jesus. Und dort begegnet Jesus auch dem lieben Petrus. Diese Geschichte, Petrus, hast du mich lieb, ist nicht gleich nach der Auferstehung passiert. Am ersten Ostermorgen oder zweiten Tag. Nein, erst am dritten Tag in Galiläa. Dort am See Genezareth, wo Jesus dann sagt, Peter, komm mal her, Peterchen. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Dort, wo das, was Jesus gesagt hat, nicht beschränkt bleibt, nur auf die jüdische Jahre. Nein, wo Jesus über die Grenzen hinaus zu aller Welt spricht, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Dort heilt Jesus die Kranken. Dort, wo Jesus die Kranken geheilt hat, wo er die Dämonen ausgetrieben hat. In Judäa hat er keine Dämonen ausgetrieben. In Judäa hat er keine Kranken geheilt. In Judäa hat er ja nichts Großes getan. Keine ausgestoßen, keine Aussätzigen gereinigt, keine Leidenden geholfen. In Judäa, da ist er geschlagen worden, gekreuzigt worden, verachtet worden. Dort triffst du Jesus nicht. Du triffst Jesus da, wo er gewirkt hat, in Galiläa, wo die Menschen Hoffnung schöpften, in diesem koscheren Judäa. Nein, in diesem unkoscheren Galiläa war Jesus dort, wo dieses Tohu, wo dieses ganze Durcheinander war, Juden und Heiden. Dort kam der Auferstandene und dort sagte, geht hin, ich gehe euch voraus, ich bin mit euch. Und ihr werdet sehen, und der Herr wirkte, die da glaubten, dann mit folgenden Zeichen. Und Petrus erlebt hier den Herrn. Und zwar, lies mal Johannes 21, Vers 3 und folgende Verse. Hier am See Genezareth bekommt er seine große Offenbarung, seine Berufung als Menschenfischer. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Weißt du, Jesus hier, sie kommen zu Jesus und sie sagen, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Ich muss vorstellen, dieser Fremdling aus Galiläa steht da am Ufer. Und Jesus spricht zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten, nein, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Er aber sprach, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und da warfen sie aus das Netz und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Jesus erwartet uns, verstehst du hier, wo er dann Wunder und Zeichen wirkt und wo er uns überrascht. Und da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, der Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, der Johannes war es, Entschuldigung, es ist der Herr. Der Johannes, den der Herr lieb hatte. Und als er hörte, dass das der Herr ist, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, FKK, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren noch fern vom Land, nur etwa 200 Ellen weit weg, und zogen das Netz mit den Fischen. Und als sie nun ans Land stiegen, sahen sie, guck mal, der Herr erwartet, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf gelegt und Brot, geröstetes Brot. Sie war, guck mal, der Herr erwartet sie in Galiläa, das ist alles bereit. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Das ist, wie der Herr uns erwartet, in der Gegenwart von Schwierigkeiten. Wir haben nichts gefangen. Da kommst du, da bringst du deine Fische, die kannst du für dich selbst behalten, auf dem Markt nachher verkaufen. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und Simon stieg hinein und zog das Netz ans Land mit großen Fischen, 153 davon. Eine Zahl, könnt ihr darüber eine Predigt halten heute, aber mache ich es nicht. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Und so spricht Jesus zu ihm, kommt und halte das Mahl. Es ist alles bereit. Kommt und halte das Mahl. Aber jetzt pass auf, niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Merkwürdig, wer bist du? Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Und genau das ist es. Du weißt, dass es der Herr war, aber du kannst es gar nicht genau sagen. Verstehst du? Du fragst und rätselst, wer bist du? Und da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und desgleichen auch die Fische. Und plötzlich merken sie, das ist doch der Herr. Und das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern sich offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Jesus kommt und jetzt, der Herr kommt uns über den Wolken entgegen, um uns abzuholen. Der Tag X kommt. Wenn der Herr die Seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Erst wenn alle auferweckt werden, wird er kommen. Und mit seinen Heiligen wird er in den Wolken erscheinen, wie er denen nicht zuvor kommen. Sagt die Bibel, mach dir keine Gedanken, große Gedanken, wie wird die Auferstehung passieren. Jesus hat jetzt dem Schächer gesagt, du wirst mit mir im Paradiese sein, ich werde dich empfangen. Ja, und es geht permanent so. Erst dann, wenn die Auferweckung der Allergläubigen geschieht, ist das Werk der Erlösung vollkommen vollendet, das Reich Gottes verwirklicht, der Tod besiegt und alles in dieser Welt sichergestellt und dem Herrn übergeben. Und dann wird es keine Krankheit mehr geben, kein Gebrechen, kein Elend, kein Krieg, kein Leid. Und jetzt gilt die neue Schöpfung. Wenn der Herr kommt, dort in Galiläa, in der Welt, wo du stehst und lebst, da wird das Leben triumphieren. Ein Netz voller Fische, 156 oder 53 Fische. Wir sind fertig und vollendet, wenn Jesus uns treffen wird und uns begegnen wird. Wir sind schon so weit, weißt du, auch wenn wir noch nackt sind. Petrus springt, der Herr, Mann, ich hab's gar nicht gewusst. Jetzt noch leben. Weißt du, unser Leben ist jetzt nur vorläufig, immer voller Widersprüche, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. So unvollendet, so unvollkommen. Und unser Leben hat so viele Spuren der Unvollkommenheit und doch der Vollkommenheit und der Vollendung auf der anderen Seite. Wir sind in den Wehen einer neuen Zeit. Die Welt ist wie eine Gebärende, die bringt das Kind Gottes zur Welt. Das ist die Welt, die Zeit, die Umstände, die Schöpfung. Der Sabbat ist vorüber. Das Werk ist getan. Eine neue Zeit bricht an. Und Geschwister, wir gehen in der Endzeit. Was so alles passiert? Deutschland rüstet sich zum Krieg. Und das wird nicht ein kurzer Krieg sein. Das geht für Jahre wahrscheinlich und wahrscheinlich kommen sie gar nicht raus. Also aus der ganzen Geschichte. Und am Grab erfahren die Frauen, Jesus ist nicht mehr hier. Er ist nicht an dieser Gedenkstätte. Er ist nicht mehr am Kreuz. Geht nach Galiläa, er geht euch voran. Die Macht des Todes ist überwunden. Und jetzt regiert das Leben. Bei der Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, Vers 11, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weggenommen worden ist zum Himmel, der wird wiederkommen, wie ihr habt ihn gesehen. Dieser Jesus wird wiederkommen. Weißt du, und seitdem arbeitet der Heilige Geist hier und Jesus dort drüben. Der Heilige Geist macht eine ganz perfekte Arbeit und plant und ordnet alles. 2. Korinther 5, Vers 1. Und wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, da kneif dich mal, dann weiß er, diese Hütte, das bist du. Diese Hütte wird abgebrochen werden. Das ist gar nicht der Rede wert. Da machen wir so Tamtam und fliegen und oh, was weiß ich. Wir sind so besorgt. Wenn diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Ein Haus, das ewig ist, das erwartet uns, das ist schon fertig. Er gab mir ein Wort. Weißt du, Gott gab uns sein Wort, wir können sein Wort vertrauen. Ich werde noch nachkommen und euch abholen und ich werde euch nicht in den Stich lassen. Hier müssen noch ein paar Zeichen und Wunder und ein paar Dinge passieren. Brot und Fische, die sind geröstet, das wird schon geröstet, das wird vorbereitet. Brot ist ein Bild auf Zerbruch. Die Fische auf das Bild des Unterbewusstseins. Verstehst du, Fisch schwimmt im Wasser, siehst nicht normalerweise oberhalb Wassers, höchstens wenn er es rausspringt und eine Mücke fangen will. Und das ist unser Unterbewusstsein. Der Herr arbeitet an unserer Person und Persönlichkeit. Der Herr malt. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und der Herr arbeitet an unserem Unterbewusstsein. Und hier arbeitet der Herr auch an unserem lieben Bruder Petrus. Da arbeitet er. Weißt du, und das, was nicht vollendet wird, das vollendet der Herr. Weißt du, der Herr verabredet sich mit uns. Und Gott hat eine Verabredung mit jedem von uns. Ich will euch vorausgehen und mit euch in Galiläa sein. Warum die Israeliten so tief runter in die Sinai-Wüste hinunterziehen mussten, bis zum Berg Gottes. Dort, wo der Schwiegervater Jethro lebte. Moses hat eine Verabredung mit Gott gehabt. Herr, wenn du es wirklich bist und wenn du dieses große Volk rausführst, ich kann es nicht fassen, ist nicht möglich und so weiter. Und er hat eine Verabredung gehabt, dass die ganze Gemeinde dort mit ihm, nicht nur er dorthin kommt, sondern die ganze Gemeinde zu diesem Berg Gottes kommt, wo der Jethro wohnt, damit er seine Frau und seine Kinder abholen kann, dieser Moses. Er hat eine Verabredung gehabt. Und das passierte, deshalb mussten sie so dort runter am Berg Gottes gehen und den Schwiegervater mitnehmen nachher, diesen Priester Jethro, der Moses nachher ein Segen auch irgendwo war. So ist auch zwischen Jesus und uns eine Verabredung. Ich will wiederkommen und ich will euch wieder zu mir nehmen. Die Gemeinde hat eine Verabredung. Hier ist Wartezeit, hier sind wir nur dazwischen. Du wirst im Himmel erwartet, an einem gedeckten Tisch, alles vorbereitet. Gott ist so wie die Pioniere, er erkundigt das Gelände, auch jetzt in deinem persönlichen Leben. Du gehst keine rätselhaften Wege, deine Wege sind von Gott wohlweislich geplant, ob es in deiner Familie ist oder wo auch immer. Er hat die ganze Infrastruktur vorbereitet, die ganzen Steine aus dem Weg geräumt, die Türen geöffnet oder verschlossen, wie auch immer, wie es nötig war. Gott plant alles im Voraus und wir sind als Gläubige verblüfft und die Ungläubigen stehen da und sagen, das kann ich nicht glauben, was mit dir passiert. Gott weiß im Voraus, wo du dich lagern wirst. Gott geht mit dir die verborgenen Wege. Jesus ist seinen Jüngern vorausgegangen in dieser Teilung, und er sagte, ich werde schon am grünen Donnerstag, bevor er verhaftet wurde, bevor das alles war, bevor die Auferstehung stattfand, ich werde euch in Galiläa treffen. Ich werde euch in Galiläa treffen. Du sollst nicht überrascht sein, wie Gott dich führt. Die Frauen, Markus 16, Vers 1, die waren überrascht, weil sie nicht geglaubt haben. Die wollten es nicht für wahr haben. Jesus sagt, ich bin euer Hirte. Und weißt du, das Schöne dabei ist, ein Hirte geht der Herde voran. Und der Hirte guckt, wo giftige Pflanzen sind, der hat das Gelände schon erkundigt und alle giftigen Pflanzen entfernt. Der weiß, wo das Gift, diese Giftkräuter wachsen. Der gute Hirte erforscht das Gelände ob es gefährlich ist und wie das gehen wird alles. Er ist überall voraus gewesen, der Herr. Und so ist unser Herr Jesus Christus, der Herr ist mein Hirte. Weißt du, wenn du das betest und glaubst, der Herr geht dir voraus bis ins Detail. Und er sagt bei dir und für dich auch heute noch, immer noch, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Auch wenn du zum Arzt gehst, ich bin mit dir, wenn du schwierige Wege gehst, ich bin mit dir, wenn du gefährliche Wege gehst, ich bin mit dir, wenn du unüberwindbare Wege gehst, ich bin immer da an deiner Seite. Gott lässt dich nicht fallen. Jeremia Kapitel 2, Vers 13 und bis 21 kannst du nachlesen als Hausaufgabe. Gott geht mit uns auf schwierige Wege und Gott sagt dir, oder der, zu den Propheten, Gott ist in dir, auch wenn du nicht mitgehst und nicht verstehst und nicht fassen kannst. Lies mal diesen Abschnitt im Jeremia. Die Liebe Gottes ist eine der stärksten Kräfte des Universums. Die Liebe Gottes, die geht überall mit dir. In Jesaja 40, Vers 1 bis 11, da wird auch gesagt, dass gerade an den Schnittstellen deines Lebens der Herr immer steht. Und er empfängt uns. Und er bringt uns über die Klippe. Und er bringt uns über die schwierige Situation. Gott selbst sagt, ich habe das ganze Gelände für euch erkundigt. Ich bin euch vorausgegangen. Jesus sagt einmal, wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und er wird kommen. Und weißt du, und er wird prüfen. Und er wird das erfüllen, was er versprochen hat. Und du wirst sehen, ob die Engel gut gearbeitet haben. Er ging uns voraus als Mensch. Er weiß die menschlichen Bedürfnisse. Er weiß, was dir liegt, was du magst. Weißt du, er weiß. Und jetzt hängt es von dir ab, dass du die Dinge richtig begreifst und erfasst. Dass du sagst, ja, Herr, du hast alles in deiner Hand und du machst es wohl. Wir haben ja gesungen, mir ist wohl und mir ist wohl. Ja, weißt du, du kannst singen, du musst es glauben, dass es dir wohl wird und wohl ist. Das ist ein altes Märchen, ein bisschen umgedichtet von mir. Ein Hund hatte vom Haus der 1000 Spiegel gehört. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst oder ob ich euch hier schon erzählt habe. Er wusste nicht, was Spiegel sind, aber er hat eine große Sehnsucht. Er möchte einmal das Haus der 1000 Spiegel besuchen. Nach wochenlanger Wanderung gelangt er dort und lief dann die Stufe hinauf und war so begeistert. An der Eingangstür guckt er rein, blickt hinein in den Saal mit den 1000 Spiegeln und was passiert? 1000 Hunde gucken begeistert ihn an und wedeln mit dem Schwanz. 1000 Hunde. Da freut er sich, in den Spiegel diese 1000 Hunde gesehen zu haben, springt runter und läuft davon. Ein anderer Hund sagt, was ist mit dir los, wo kommst du her? Ja, ich war im Haus der 1000 Spiegel und so weiter. Das sind lauter freundliche Hunde, die wedeln mit dem Schwanz und sind begeistert und so weiter. Und dann geht auch der andere Hund und sagt, ich will auch sehen, verstehst du, in diesem Haus der 1000 Spiegeln, ob das wirklich wahr ist, was er erzählt. Und dann geht er nachmittags, dieser andere Hund, und blickt grimmig in diesen Eingang rein, wo 1000 Spiegeln sind. Und dann gucken 1000 grimmige Hunde ihn an und fletschen mit den Zähnen. Verstehst? Und da kriegt er Angst, geht rückwärts raus. Und dann ist er entsetzt und enttäuscht und sagt er, du, ich habe, was du gesehen hast, habe ich genau das Gegenteil gesehen. Und wisst ihr, was ich damit sagen will mit dieser Geschichte? Auf deine Sichtweise kommt es an. Auf deine Einstellung kommt es an. Wie du eingestellt bist. Was du erwartest, was du glaubst. Wenn du glaubst, das sind lauter bissige Hunde und so weiter, dann wirst es so passieren. Weißt du, du wirst das nicht begreifen können. Petrus sagt, bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann am Ende der Zeit werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Denk an den Tschecher. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Der eine flucht und sagt, das glaube ich nicht. Und der andere sagt, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Jesus wusste, weißt du, die werden ein bisschen verwirrt sein. Die werden abhängig, die werden zweifeln. Aber ich schicke ihnen meinen Tröster, meinen Heiligen Geist, diese 1000 Spiegeln. Plötzlich schaust du rein und bist begeistert. Und der andere, der den Geist Gottes ablehnt, der wird murren, der wird sich widersetzen, rebellieren, was auch immer ist. Noch ein paar Bibelstellen ganz schnell. Jesaja 52, Vers 12. Denn ihr sollt nicht in Eile gehen, auch hier Christen. Sei nicht in Eile, Das gilt für uns Christen genauso, wie es damals für die Juden im Alten Testament beim Auszug aus Babylon und so weiter verheißen wurde. Ihr müsst nicht in Eile gehen. Ihr müsst nicht hetzen. Ach, schaffe ich das nicht. Weißt du, die Zeit ist so kurz, der Herr kommt bald. Vergiss die ganze Angstmacherei. Wir sollen nicht in Eile gehen, auch nicht fluchtartig rennen, denn der Herr, euer Gott, wird vor euch hergehen. Du musst nicht nervös werden. Du musst nicht anfangen zu spinnen und verrückt spielen. Entschuldigung. Denn der Gott Israels wird deinen Zug beschließen. Und dann weiter. Jesaja 45, Vers 2. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein und zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich selbst, der Herr steht am Anfang und am Ende des Zuges. So wie bei den Kindern Israel. Es lebt sich ganz anders, wenn Gott vor dir herzieht und wenn Gott hinter dir geht. Ja. Du weißt, ich bin im Himmel angeschrieben. Mein Name ist im Himmel. Ich weiß, ich bin erlöst. Ich werde dort erwartet. Für mich ist schon alles bereit. Ich muss nicht in Hektik, auch nicht in fromme Hektik. Nichts ist schlimmer wie fromme Hektik. Und dann sagen, Geschwister, wir müssen mehr beten. Der Herr kommt bald. Ich weiß, auf der Bibelschule, wir haben so einen Rabe gehabt aus Bethlehem. Weißt du, der Musa. Und plötzlich kommt er, da hat er nachts irgendwie was geträumt oder was gedacht oder was weiß ich. Und kommt und klopft an die Tür, nachts um 1 Uhr oder 12:30. Geschwister, wir müssen schnell beten, der Herr kommt bald wieder. Und dann steht er bei mir an der Tür und klopft und sagt, Musa, und sage ich, Musa, du, ich bin bereit, der Herr kann jeden Augenblick kommen, aber ich werde nicht runtergehen jetzt, ich will schlafen. Lassen wir uns bitte in Ruhe. Und weißt du, aber so gibt es Verrückte, mystische Leute, die wecken, wir müssen fasten und beten. Wir müssen jetzt voll Heiligen Geistes werden. Weißt du, wenn wir bereit sind, wir müssen nicht in Panik geraten. Noch zum Schluss, 2 Bibelworte habe ich noch. Philipper Kapitel 1, Vers 6. Ich vertraue darauf, sagt der Herr, Philipper 1, Vers 6. Ich vertraue darauf, oder ich bin ganz sicher, dass der, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Oder fertigstellen wird. Der Gott, da musste ich. Und selbst wenn ich nicht fertig bin, vielleicht noch außer Atem im Himmel ankomme, dann wird er meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Das steht in meiner Bibel. So, da Jesus sagt, da wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Johannes 12, Vers 26. Da soll er mir nachfolgen und ich bin, und wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, wird auch von meinem Vater geehrt. Verstehst? Und der Vater wird ehren und sagen, kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Wir werden erwartet. So wie der verlorene Sohn erwartet wurde. Und du musst dich nicht rechtfertigen jetzt vor deinem Bruder, deiner Schwester, auch wenn du noch nicht vollendet bist und wenn du deine Pflicht nicht erfüllt hast und deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, verstehst du, und ja, das alles verludert hast, wie der andere Junge. Du darfst eines wissen, der Vater hat mich angenommen und der Vater wird für mich sprechen und ich muss mich nicht verteidigen. Hör auf, dich selbst zu verteidigen und zu rechtfertigen. Gott ist deine Gerechtigkeit und deine Rechtfertigung. Du wirst erwartet im Himmel vom Heiland. Halleluja. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns ja Hoffnung gegeben hast. Und ich vertraue darauf, wie Apostel Paulus, der das gute Werk angefangen hat, der Heilige Geist hier, der wird es auch vollenden. Ich bin guter Hoffnung. Und Herr Jesus, wenn irgendjemand in Not ist, in Schwierigkeiten ist heute Abend und krank ist und Hilfe braucht, strecke du deine Hände aus. Und du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du gibst uns das Wollen und du gibst das Vollbringen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben dürfen. Und an dir haben wir so viel Freude, lieber Heiland. Und ich danke dir, dass du uns in Galiläa, hier in Berlin oder wo wir auch immer sind, begegnest. Jedem Einzelnen. Oh, wo wir in der Welt leben, wo alles unkoscher ist, ungöttlich ist, ungeistlich ist, ja, ungläubig ist. Und du bereitest uns hier und machst uns stark. Und da geschehen Heilungen in Galiläa. Das ist nicht in Judäa geschehen. Aussätzige wurden gereinigt in Galiläa. Herr, ich bin so erstaunt über Galiläa. Und du hast gesagt, ich will euch vorausgehen in Galiläa. Und du bist jetzt bis zu uns gekommen heute. Danke Gott. Danke Jesus. Danke Heiliger Geist. Amen.